Mit Judith Heidkamp.
Und Knut Kortzen.
Und mit Gesprächen von der Leipziger Buchmesse. Mit der Erfolgsautorin Amelie Fried über Klimaaktivismus und Unterhaltungsliteratur. Mit Iris Wolf über ihren aktuellen Bestseller Lichtungen, der erneut in ihre rumänische Heimat zurückführt. Und mit dem Franzosen Didier Eribon über seine zweite Rückkehr nach Reims, in deren Zentrum seine Mutter steht.
Ja, auf den ersten drei Plätzen der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste, die am Freitag veröffentlicht worden ist, stehen drei Romane, die man allesamt dem Genre New Adult oder Romantasy zuordnen muss. Und wie populär und erfolgreich dieses Genre gerade bei jüngeren Leserinnen ist, das ließ sich hier auf der Leipziger Buchmesse sehr gut an jener hunderte Meter langen Schlange ablesen, die sich vor dem Verlagsstand des auf dieses Genre New Adult oder Young Adult Romance Romantasy spezialisierten Verlags Lux bildete. Hunderte junge Frauen hauptsächlich, die alle mit einer Engelsgeduld darauf warteten, auf diesen Lux-Stand vorgelassen zu werden. Nicht etwa, um sich dort ein Buch signieren zu lassen, sondern nur, um auf dem Stand stöbern zu können. Könnten sie natürlich theoretisch auch in jeder Buchhandlung um die Ecke, aber dieser Verlagsstand muss eine magische Anziehungskraft auf Leserinnen und Leser ausüben. Anders lässt sich das gar nicht erklären. Für mich ein sehr eindrückliches Bild über nicht nur die Lage der Messe, sondern auch des Buchmarkts insgesamt. Wie geht's dir da?
Und war ja auch nicht nur an diesem Stand so. Ich würde sagen, es lag überhaupt so ein bisschen ein rosa Schimmer über vielen Auslagen dieser Messe. In Romancy und Romantasy und New Adult erhoffen ja doch viele Verlage sich die Zukunft. Und dazu gehören offenbar auch so einige Farbcodes. Insgesamt würde ich sagen, war es auf jeden Fall eine bunte Messe und eine volle Messe. Gerade an den besucherstarken Tagen jetzt am Wochenende drängen sich unglaublich viele Menschen durch die Messehallen.
Apropos bunt, buntbuchstabige Schilder wurden bei der Eröffnung dieser Leipziger Buchmesse hochgehalten. Im Leipziger Gewandhaus, die neue Buchmessedirektorin Astrid Bönisch forderte alle Gäste auf, die auf ihren Plätzen liegenden Schilder hochzuhalten, auf denen der immer selbe Spruch stand, nämlich Demokratie wählen jetzt. Eine Aktion der Leipziger Buchmesse und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die ein Zeichen setzen wollte für die Stärkung der Demokratie. Aber auch eine Aktion, die hier auf der Messe viel diskutiert wurde und auch einigen Widerspruch fand, weil das Bild mit hunderten Menschen, die ein und dasselbe Schild hochhalten, doch bei nicht wenigen gewisse Volkskammer-Assoziationen weckte. Ich fand es auch ehrlich gesagt ziemlich daneben, ein ziemlicher Schildbürgerstreich, zudem noch mit einer problematischen Aussage behaftet, denn Demokratie wählen jetzt kann ja so gelesen werden, als stünde hier eine Staatsform auf einmal zur Wahl und die Diktatur oder eine Autokratie oder was auch immer wäre eine mögliche Alternative. Aber vor dieser Wahl stehen wir ja zum Glück gar nicht. Wir stehen vor demokratischen Wahlen im September auch hier in Sachsen. Und das ist nicht die erste fragwürdige Aktion des Börsenvereins, muss ich sagen. Denn 2017 gab es hier in Leipzig schon mal so etwas. Vorsicht, Buch hieß das damals. Und da der Slogan auch nicht gut ankam und missraten war, wandelte man den Flugs um in jetzt ein Buch.
Wobei man sagen muss, das ist natürlich auch Ausdruck der Messe, die unter Druck ist. Und Demokratie und Pluralismus, offene Gesellschaft, all das, da versteht die Messe sich ja auch nun besonders als Plattform, die gerade jetzt besonders gebraucht wird. Und das muss sie auch, denn sie braucht diese Positionierung. Hinter den Kulissen stellt ja doch immer wieder jemand die Frage, ob in Zeiten, wo eigentlich jeder jeden per Schalte erreichen kann, dieses Frühjahrstreffen in Leipzig seine Kosten in diesen Größenordnungen weiter wert ist.
Ja, und der politische Aspekt der Messe ließ sich auch daran ablesen, dass auch Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten hier zugegen waren, die letzte Generation namentlich. Sie bat den kurzfristig auf die Messe gekommenen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, eine Petition zu unterschreiben, die einfordert eine ernsthafte und wirksame Auseinandersetzung mit dem Klimaschutz. Und Frank-Walter Steinmeier sagte der Klimaaktivistin, die ihn bat, diese Petition doch sofort im Messegewusel zu unterschreiben, er würde sie lesen und dann entscheiden. Also er ließ sich da nicht zu irgendetwas drängen. Eine junge Klimaaktivistin steht auch im Zentrum von Amelie Frieds neuem Roman. für den sie viel recherchiert hat in der Klimaaktivismus-Szene. Und du, Judith, hast mit Amelie Fried über diesen Roman Der längste Sommer ihres Lebens gesprochen.
Genau, Traumfrau mit Nebenwirkungen, Traumfrau mit Lackschäden, Traumfrau mit Ersatzteilen. So heißen Bestseller der Münchner Autorin Amelie Fried, die sehr erfolgreich ist mit Unterhaltungsromanen, in die sie dann häufig auch aktuelle gesellschaftliche und politische Fragen einbaut. Und Sie kennen sie natürlich auch als frühere Fernsehmoderatorin. Und jetzt ist Amelie Fried mit ihrem letzte Woche erschienenen neuen Roman, Der längste Sommer ihres Lebens, hier auf der Buchmesse. Und für den hat sie etwas gemacht, was ihre Leserinnen und Leser wahrscheinlich erstmal nicht erwartet hätten. Sie war nämlich mit den Klimaaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation unterwegs. Herzlich willkommen, Amelie Fried.
Vielen Dank.
Wie kam's?
Naja, mit Ihnen unterwegs ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich habe mit Ihnen, mit vielen von Ihnen gesprochen. Ich war bei Blockaden zugegen. Ich habe mir das angeschaut, wie das aussieht, wenn, was weiß ich, 7 junge Menschen auf der Straße kleben und wütende Autofahrer versuchen, an denen vorbeizukommen. Sie beschimpfen, sie bedrohen. Das habe ich mir so aus der Nähe angeschaut. Und ich habe einfach das ganze Thema für mich ein bisschen erarbeitet, weil ich irgendwann, als ich diese Demonstrationen, diese Blockaden gesehen habe, plötzlich diese Idee hatte oder diesen Gedanken, wie würdest du dich als Mutter fühlen, wenn eins deiner Kinder da sitzen würde? Was würde das in dir auslösen, wenn deine Kinder die Erziehung ernst genommen hätten, die sie von dir bekommen haben, nämlich, also mein Mann und ich haben natürlich unseren Kindern beigebracht, ihr müsst Verantwortung übernehmen, ihr müsst euch engagieren, ihr müsst euch zu Wort melden, wenn euch etwas nicht gefällt, und am besten tut ihr Dinge, die die Welt zu einem etwas besseren Ort machen. Ja, jetzt mal so ein bisschen grob zusammengefasst. Und letztlich tun diese Klimaaktivisten und Aktivistinnen nichts anderes als das. Auch wenn vielen von uns diese Methode mit dem Blockieren, mit dem Kleben nicht gefällt. Aber sie nehmen diese Aufforderung eigentlich wörtlich. Und das war die Grundidee, dass ich mir dachte, wie würde es einer Mutter, wie würde es einem Vater gehen, wenn das eigene Kind sich in einer solchen Gruppe engagiert und dann vielleicht auch zunehmend radikalisiert.
Was ja dann auch die Situation der Hauptfigur Claudia ist. Wie fand die Gruppe das, dass sie da auf sie zugekommen sind?
Die haben mir das nicht so gesagt, wie sie das finden. Ich habe denen erklärt, ich schreibe einen Unterhaltungsroman und dieses Thema wird eine Rolle spielen, und habt ihr Lust, mit mir zu reden? Und einige hatten dann Lust und haben das gemacht. Ich habe jetzt auch einigen von denen, also denen, mit denen ich gesprochen habe, Bücher geschickt und habe auch schon durchaus positive Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, das ist ja für alle ein Gewinn, wenn dieses Thema gesellschaftlich debattiert wird. Und wenn es in einem Unterhaltungsroman vorkommt, erreicht es vielleicht auch Menschen, die sich sonst gar nicht damit beschäftigen würden oder die sonst nur irgendwie wütend sind auf diese Klimakleber, diese Blöden. Und wenn sie es dann lesen, werden sie vielleicht irgendwie ja ganz, ganz neue Aspekte irgendwie rausfinden für sich. Und sie werden vor allem eine spannende Familiengeschichte lesen. Im Grunde bildet sich in dieser Familie, die ich da beschreibe, die ganze gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema ab. Also in jedem Fall ist es nach wie vor ein unterhaltsamer und spannender Roman. Das war mir wichtig.
Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen mehr dazu, welche Rolle das Thema im Buch spielt.
Also die Familie besteht aus 3 Generationen. Es gibt eine Matriarchin, Marianne, die ist Mitte 70. Dann gibt es das Ehepaar Claudia und Martin. Und es gibt die Kinder Anouk, die ist 18, und ihren Bruder Julian, der ist 16. Und diese Familie besitzt ein Autohaus in dritter Generation.
Was natürlich auch eine tolle Konstellation
genau.
ist.
Und Claudia hat es bislang mit ihrem Mann zusammen geführt. Und jetzt möchte sie sich, oder hat sich bereits, als Bürgermeisterkandidatin aufstellen lassen, als Parteilose. Und genau in diesem Moment beginnt eben die Tochter mit dem Aktionismus und torpediert natürlich damit einerseits die Familie, weil die Eltern fangen an zu streiten über den Umgang mit der Tochter. Sie macht dem Unternehmen Probleme, weil die Kunden wegbleiben. Das spielt so in Baden-Württemberg, und sagen die Leute halt, ja, also mit den Klimaterroristen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann torpediert sie natürlich auch die Kandidatur ihrer Mutter, weil die natürlich dann zu hören kriegt, ja, hör mal, wenn du deine eigene Tochter nicht mal im Griff hast, wie willst du hier die Stadt regieren? Ja? Also sie ist wirklich so eine Systemsprengerin auf ganz unterschiedlichen Ebenen und bringt diese Familie und dieses Unternehmen wirklich an den Rand des Zusammenbruchs.
Ich habe mich ja gefragt, ob diese Bürger und Bürgerinnen in dem kleinen bürgerlichen Ort Meutlingen, so heißt er, aber es ist ein erfundener Ort.
Ja.
ob die nicht möglicherweise auch viel zu tun haben, damit wie auch ihre Leser und Leserinnen erstmal auf das Thema reagieren oder ob das ein Gedanke war, der bei ihnen beim Schreiben eine Rolle gespielt hat. Die sagen ja erstmal nee, also wie Sie gerade gesagt haben, das lehnen wir ab. Und weiter wird nicht drüber nachgedacht.
Ja, also ich denke, dass ganz viele Menschen erstmal nur diesen Ärger wahrgenommen haben über die Blockadeaktionen und nicht weiter gedacht haben, warum die da eigentlich sitzen, diese Menschen. Ja? Sondern der Ärger war so groß, dass sie sich gar nicht mehr mit dem Thema des Klimawandels beschäftigt haben. Und das ist auch das, was ich an den Aktionen kritisch sehe, dass ich glaube, man kann auf Dauer Veränderung nicht gegen Menschen gegen die breite Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen, sondern man muss versuchen, sozusagen die Menschen mitzunehmen. Also das ist so meine persönliche Haltung jetzt dazu. Aber ich habe diese Ablehnung sogar wahrgenommen bis in meine, sage ich jetzt mal, linksgrün versifften Kreise, in denen ich so verkehre. Selbst da waren die Leute skeptisch und sagten, ja, das stimmt schon, das Thema ist wichtig, aber diese Form des Aktionismus, das führt zu nichts, das ist kontraproduktiv. Und diese Ablehnung hat sich ja dann auch in ungeheurer Wut und Gewalt entladen, zum Teil dann bei diesen Blockaden. Also ich habe da wirklich Dinge beobachtet, da wurde mir Angst und Bange, wie viel Hass in dieser Gesellschaft sich aufgestaut haben muss, wenn einer mit dem Auto wirklich so haarscharf an Menschen vorbeifährt, dass er sie um ein Haar einfach überfährt. Ja. Also es war erschütternd.
Das heißt, die Vorstellung, die eigene Tochter könnte genau da sitzen, die war ganz schön krass.
Das war genau der Gedanke. Da habe ich auch mit dem Vater eines Aktivisten drüber gesprochen, der mir beschrieben hat, wie verzweiflungsvoll diese Situation ist, dass er einerseits inhaltlich mit den Zielen seines Sohnes absolut einverstanden ist und andererseits diese Methoden diesen jungen Mann in Lebensgefahr bringen. Also wenn dann einer einen Hungerstreik macht, bei dem er 27 Tage nichts isst und dann ins Krankenhaus eingeliefert wird in die Intensivstation, weil er kurz vorm Sterben ist, das ist für Eltern dann wirklich kaum mehr auszuhalten. Aber sie haben keine Handhabe. Das sind erwachsene Menschen. Man kann die nicht mehr mit Gewalt irgendwo rauszerren und sagen, du gehst jetzt mit mir nach Hause.
Insofern bietet der Roman von seiner Konstruktion her ja auch Identifikationsmöglichkeiten für verschiedene Generationen. Sie haben diesen Elternblick und dann haben Sie eben noch die alte Chefin des Autohauses eingebaut, die als Großmutter, aber so würde sie niemals genannt werden wollen, darauf schaut und erst gar nichts damit anfangen kann.
Gerade die Figur der Marianne, die macht eine besonders interessante Entwicklung durch, weil die am Anfang also super sauer auf ihre Enkelin ist und sagt, dieses verwöhnte Wohlstandsbalg will mir irgendwie alles streitig machen und stellt alles in Frage, was ich in meinem ganzen Leben hier aufgebaut habe. Und das ist ja auch die Haltung vieler älterer Menschen, die sagen, was bilden die sich eigentlich ein? Ja, noch nie gearbeitet, aber uns was vorschreiben wollen, wie wir leben sollen. Ne? Am Ende hat diese Figur, glaube ich, vielleicht den weitesten Weg zurückgelegt.
Wie war denn Ihre Haltung zum Thema Klimapolitik vorher und wie ist sie jetzt? Hat sie sich verändert durch die Recherche und durch das Buch?
Also was sich verändert hat, ist, dass ich wirklich die Verzweiflung und auch die Wut dieser Aktivisten und Aktivistinnen verstehen kann. Und ich habe zum Teil das Verhalten der Politik als derartig arrogant und ignorant erlebt. Ich habe zum Beispiel mir das Gespräch angeschaut zwischen Lea Bonacera, Henning Jeschke und Olaf Scholz, der sich dann nach diesem Hungerstreik 2021 ja gnädigerweise bereit erklärt hat, mal eine Stunde mit diesen Menschen zu sprechen. Und die Art, wie da so von oben herab abgewiegelt wurde und wie wenig diese Verzweiflung dieser jungen Menschen ernst genommen wurde und auch ihr großes Fachwissen übrigens, die wissen alle unglaublich gut Bescheid. Die wissen deutlich mehr als die meisten Politiker in unserer Regierung über dieses Thema. Und sie werden einfach so abgesnoppt und abgefertigt. Also da muss ich sagen, da war ich wirklich auch teilweise richtig empört.
Dass das fiktive Meutling in Baden-Württemberg liegt und nicht in Bayern, das spielt ja im Buch auch noch eine Rolle, denn die Tochter entschließt sich dann mit ihrer Gruppe, die besonders harte Gesetzeslage in Bayern quasi vorzuführen und auch eine Haft zu riskieren. Denn in Bayern kann man zwar mit Traktoren Straßen blockieren, aber wenn man sich auf die Straße klebt, dann geht man ins Gefängnis. Das ist ja auch ein ziemlich klares Statement von ihrer Seite, so eine Szene.
Also ich muss ehrlich sagen, dieses Polizeiaufgabengesetz, das es in Bayern gibt und das ursprünglich mal für die Verhinderung von terroristischen Anschlägen, also für islamistische Gefährder, erfunden wurde. Und da kann man ja immer noch sagen, okay, das könnte eine ganz gute Idee sein, wenn man wirklich rausgekriegt hat, dass einer da ein Waffenlager zusammengetragen hat und einen Anschlag plant, dann kann man den mal vorsorglich festsetzen. Aber dieses Gesetz auf Klimaaktivisten und Aktivistinnen anzuwenden und die zum Teil bis zu 60 Tagen ohne Verfahren in Bayern in den Knast zu sperren, das finde ich skandalös. Das sind Methoden aus einer Diktatur, das kennen wir eigentlich sonst nur aus China oder Russland. Und dass das möglich ist und dass auch trotz aller Kritik und aller Proteste dieses Gesetz nicht revidiert oder überarbeitet wurde, ich muss sagen, das gehört auch zu den Dingen, die mich außerordentlich empören.
Klare Worte von Amelie Fried zu ihrem Roman Der längste Sommer ihres Lebens. Das kommt so daher als Genretitel, ne? Ihr schönster Sommer, ihr längster Sommer, ihr besonderer Sommer oder so, das nimmt man da mit. Aber eigentlich ist dieser Sommer so lang, weil es eben einfach sehr lange sehr heiß ist und sehr trocken. Und in den Nachrichten kommen nebenbei immer diese Meldungen, dass irgendwo anders das Klima Verwüstungen hinterlassen hat und im Stadtparkteich sterben die Fische. Eigentlich ist es ein Klimatitel.
Ich glaube, wir alle nehmen inzwischen auch wahr, dass wir diese Sommer, diese langen, heißen Sommer auch irgendwie als eben ambivalent erleben. Einerseits finden wir es toll und genießen es, die Wärme, die Sonne. Ach, man kann auch so lange baden gehen oder draußen sitzen, abends herrlich. Gleichzeitig wissen wir, das ist nicht normal und das ist auch nicht gut. Und das ist bereits der Klimawandel und das wird uns irgendwann oder zumindest unseren Kindern oder Enkeln oder Urenkeln, denen wird es auf die Füße fallen und die werden das ausbaden. Ja, also meine Tochter hat das mal so gesagt, dass sie sagt, einerseits liebe ich den Sommer, aber ich habe die ganze Zeit ein ungutes Gefühl, wenn das hier so lang so warm ist, weil es gehört nicht so. Es ist falsch.
Wir sind auf der Buchmesse. Viele Leute drängen sich da draußen in den Messehallen. Ist das ein guter Ort, um solche Themen zu diskutieren oder ist es eigentlich alles zu viel und zu wuselig? Wie kommt es Ihnen vor?
Ja gut, Messe ist immer irgendwie zu viel und zu wuselig, aber die lebt ja auch von der Vielfalt der Themen und davon, dass man vielleicht auch nur mal mit einem halben Ohr irgendwas aufschnappt und sich dann denkt, ach, das verfolge ich dann, wenn ich zu Hause bin, weiter oder so. Es gibt Inspiration und Anregungen und ich finde es schön, wenn viele Menschen zusammenkommen und sich für Bücher interessieren. Also insofern kann das kein Fehler sein, hier zu sein.
Danke für den Besuch im Ü-Wagen, Amelie Fried.
Ich danke Ihnen.
Amelie Frieds Roman Der längste Sommer ihres Lebens ist soeben bei Heine erschienen für 22 Euro.
Auf dieser Messe gab es auch wieder eine große Literaturbühne. In diesem Jahr zusammen veranstaltet von der ARD, vom ZDF und von Dreisat. Andere große Bühnen verschwanden. Das wurde beklagt an manchen Stellen auf dieser Messe, denn Autoren und Autorinnen hatten dadurch weniger Auftrittsmöglichkeiten als bisher. Dafür sammelten sich die Leute in der Glashalle und umlagerten die große Bühne. Und auch der Bayerische Rundfunk hat Gespräche da bestritten, zum Beispiel eins mit Iris Wolf, deren neues Buch Lichtungen im Januar erschienen ist und dann gleich auf die Bestsellerlisten sprang. Wieder ist es eng verbunden mit Siebenbürgen und dem Banat, wo sie bis zu ihrem 8. Lebensjahr gelebt hat. Knut Kortzen hat mit ihr auf der Literaturbühne der Leipziger Messe gesprochen.
Gerade in der Literatur ist Heimat ein innerer Ort, hat Iris Wolf einmal gesagt und sehr zu Recht angefügt. Es ist gut, möglichst mehrere Heimaten zu haben, sei es in Büchern, Menschen oder Orten. Iris Wolf ist hier auf der Leipziger Buchmesse, um über ihren aktuellen Roman Lichtungen zu reden, der seit vielen Wochen, eigentlich seit Erscheinen, auf der Spiegel-Bestsellerliste sehr weit oben steht. Herzlich willkommen, Iris Wolf.
Danke.
Frau Wolf, in Ihren Büchern, 5 Romane sind es mittlerweile, wenn ich richtig gezählt habe, die Sie seit 2012 veröffentlicht haben, kehren Sie immer wieder nach Siebenbürgen in das Banat zurück. Warum?
Ja, ich habe selbst so meine Vermutungen. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber mich interessiert die Landschaft, mich interessieren die Menschen, die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts, weit über meine Familiengeschichte hinaus. Also Osteuropa oder Rumänien als eine Art Europa im Miniaturformat, in dem eben verschiedene Nationalitäten zusammenleben. Und irgendwie hat es mich bis jetzt noch nicht losgelassen.
Sie sind im Jahr 1977 in Hermannstadt, im heutigen Sibiu, zur Welt gekommen und 1985 dann eben nach Deutschland ausgereist und haben hier in Deutschland Germanistik, Religionswissenschaft sowie Grafik und Malerei studiert. Man ist einmal gegangen, immer ein Gehender, sagt mal eine Figur in ihrem neuen Roman Lichtungen. Ist das auch Ihr Gefühl, Ihre Empfindung, immer eine Gehende zu sein und eigentlich nie richtig anzukommen?
Ja, das ist Ferry, der diesen Satz sagt und ich konnte mich damit identifizieren, weil es tatsächlich auch mein Lebensgefühl ist, dieses Unterwegssein und eben auch, weil Sie Heimat oder Zugehörigkeit angesprochen haben, das umzudrehen. Also nicht nur die Orte als Heimaten zu begreifen, an denen wir lebten oder aufgewachsen sind, sondern als etwas Zukünftiges, dieses Unterwegssein.
1985 nach Deutschland gekommen, 2 Jahre nach Ihnen ist Hertha Müller, die spätere Nobelpreisträgerin, nach Deutschland ausgewandert, in Nürnberg Langwasser angekommen. Dort hat sie in einem sogenannten Übergangsheim gelebt und Hertha Müller hat über diese Zeit mal ein Gedicht geschrieben, das so geht, es ist ganz kurz. Der Beamte sagte, jeder hat den Schädel voller Heimat, doch die wohnt am Horizont, heißt also, dass der leichte Vogel beim Sitzen zuckt. Ich sag dir wieso, er hat sich beim Fliegen am Himmel verschluckt. Kennen Sie dieses Gefühl, das Hertha Müller in diesen Zeilen da ausdrücken möchte?
Ja, ich bin ein Fan von Hertha Müller und auch ein Fan von Vögeln oder Fliegen als Metapher. Und auch ich war mit meiner Familie 1,5 Jahre in diesen sogenannten Übergangswohnheimen, also kenne dieses Gefühl des freien Falls.
Wo wir jetzt gerade über Vögel reden, auf dem Cover Ihres Romans ist auch ein Vogel zu sehen und im Roman selbst spielt die Amsel eine gewisse Rolle. Es heißt da mal, die Amsel sei ein Buchstabe Gottes, so rein sei ihr Ton. Und dann fällt der Satz, würde ein Dichter über jenen Buchstaben verfügen, würde er alles übertreffen, was es an Literatur gab. Ist das überhaupt eine Amsel da auf dem Cover?
Das ist keine Amsel. Es ist keine Amsel geworden, das Covergirl, sondern ein Grünfink. Wir hatten auch Amseln im Angebot für das Cover, aber letztlich hat mir oder uns allen die Dynamik des Grünfinks besser gefallen, weil das auch eben so ein Bild ist des Absprungs, also zwischen Gehen und Bleiben, etwas sehen und dann gleich loslassen und losfliegen.
Yeah. Ihr Roman ist die Geschichte von Kato und Lev, die sich beide von Kindesbeinen an kennen. Und wenn man sagt von Kindesbeinen an, dann hat das fast eine doppelte Bedeutung, weil in der Kindheit die Beine von Lev, von dem Jungen, befallen wurden durch Lähmungserscheinungen. Das kann man ruhig erzählen, ohne irgendetwas zu spoilern. Kato ist Straßenkünstlerin, reist quer durch Europa. Lev ist in der rumäniendeutschen Ecke da geblieben, als Waldarbeiter, schlägt Holz im Wald. Was verbindet diese beiden Figuren miteinander?
Ja, ich habe mir immer vorgestellt, dass sie füreinander diese Lebensmenschen sind. Also, dass man einen Menschen braucht, der einen wirklich sieht als der man ist. Und dann ist man nicht verloren. Also das war so ein Satz, den ich mit mir getragen habe, weil sie sind, genau wie Sie sagen, ja so unterschiedlich. Lev ist als Junge gelähmt und kann das Zimmer nicht verlassen. Und diese Lähmung oder dieses Zögerliche, das bleibt ihm sein ganzes Leben lang. Genauso wie er als Junge ein hörender Mensch wird. Auch dieses Hören und Zuhören bleibt ihm. Und Kato hat eine ganz andere Energie. Also sie reist ja dann auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs durch Europa. Und trotzdem, also in dieser Gegensätzlichkeit brauchen sie einander.
Und das Faszinierende an Ihrem Roman unter anderem ist, dass er völlig außergewöhnlicherweise rückwärts erzählt wird. Die ganze Geschichte, wir lernen also irgendwann, ich weiß gar nicht in welchem Alter genau, Lev und Kato kennen. Sie sind noch relativ jung, aber junge Erwachsene auf jeden Fall. Und dann wird die Geschichte eben von diesem Zeitpunkt an kapitelweise rückwärts bis in die Kindheit zurückerzählt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen oder was war der Reiz daran, es gerade so zu erzählen?
Ich wollte gerne die Zeit in den Mittelpunkt stellen in diesem Roman und aber auch die Frage, welche Erfahrungen sind es, die unsere Identität prägen? Und geht das, dass man als Mensch, als erwachsener Mensch irgendwann auch überprüft, was dient mir zum Leben und was muss ich loslassen? Also welche Erinnerungen, Erfahrungen, vielleicht auch Traumata der Vergangenheit bestimmen das Handeln in der Gegenwart? Und was ich mir für Lev gewünscht habe, ist eben, dass er ein gegenwärtiger ruhigerer Mensch wird und die Vergangenheit ein Stück weit loslassen kann. Deswegen habe ich die Blickrichtung gewechselt und es so rum erzählt. Und auch, weil ich mir vorgestellt habe, so lernen wir einander ja auch im echten Leben kennen. Man sieht den Menschen, der er heute ist, und erfährt dann, wenn man sich anfreundet, nach und nach, was den Menschen zu dem gemacht hat, wer er heute ist.
Erinnerungen waren, weil Sie gerade das Wort Erinnerungen auch haben fallen lassen, Erinnerungen waren über die Zeit verstreut wie Lichtungen, steht in Ihrem Roman. Man begegnete ihnen nur zufällig und wusste nie, was man darin fand. Das ist ja ein tolles, eindrückliches Bild. In Ihrem Vorgängerroman, Die Unschärfe der Welt, der vor 4 Jahren erschienen ist, da haben Sie schon einmal über die Erinnerungen geschrieben. Das ist ein Thema, was Sie immer wieder beschäftigt, auch in Ihren Romanen. Und da heißt es mal, Erinnerung sei ein Raum mit wandernden Türen. Das ist ja auch ein sehr, sehr eindrückliches Bild. Sehen Sie sich selbst als so eine Art Erinnerungskünstlerin?
Ja, vielleicht. Also Erinnerung ist etwas, was mich beschäftigt, weil es sehr viel mit Erzählen zu tun hat. Also wir erinnern unser Leben ja nicht als Kontinuum, sondern in einzelnen Augenblicken. Und die formen aber unsere Identität, unser Bild von uns selbst. Und es ist letztlich vielleicht aber auch eine Geschichte, die man sich über sich erzählt. Und diese Geschichte könnte auch ganz anders erzählt werden. Und manche Begegnungen im Leben führen auch dazu, dass sich plötzlich das Selbstbild ändert. Und dieses wandelbare, unbeständige der Erinnerung fasziniert mich. Also für eben immer für die Frage, wer ist man und was hat einen zu dem gemacht, der man ist? Und wer möchte man sein?
Ja, ich habe mir natürlich beim Lesen des Romans überlegt, was hat vielleicht die weibliche Hauptfigur Kato mit ihrer Erfinderin, ihrer Schöpferin Iris Wolf gemeinsam? Und es ist da mal die Rede davon, wenn Kato auf der Straße in Zürich oder Paris ihre Zeichnungen da anfertigt, dass sie voller stiller Besessenheit das macht. Darf man sich die Schriftstellerin Iris Wolf ähnlich am Schreibtisch vorstellen, in stiller Besessenheit da sitzend?
Auf jeden Fall, das ist ein gutes Bild, weil ich gehöre zu den Autorinnen, die eben nicht schnell Texte teilen können. Also ich muss die ganz lange bei mir behalten, bis ich das Gefühl habe, jetzt sind sie gut, jetzt kann ich sie loslassen. Das heißt, kein Mensch weiß, was ich tue. Und das ist eine Art stiller Besessenheit, weil man ja, also jetzt für dieses Buch, einfach 2 Jahre habe ich mit diesen Menschen gelebt, mit Lev und Kato und all den Nebenfiguren und habe sie ganz nah bei mir, um sie gut kennenzulernen, um ihre Welt zu erzählen. Und dann kommt eben irgendwann der Moment, wo man es natürlicherweise teilen muss.
Wir müssen unbedingt über die Sprache Ihres Romans reden, denn die ist, so wie in den Vorgängerromanen auch schon wieder ein weiteres Mal, absolut außergewöhnlich und extrem poetisch, wie ich finde, extrem bildgewaltig und auch sehr sinnlich. Es gibt da zum Beispiel tolle Redewendungen, da sagt zum Beispiel mal die alte Großmutter zu, ich weiß gar nicht, ob es zu Lev oder Kato ist, den schönen Satz, werdet bloß nicht alt, das Alter hat schwere Kleidung. Das ist ja ein tolles Bild. Dann gibt es aber auch Wendungen, wo über Wasserpfützen gesagt wird, hast du den Pfützen die Wasseraugen ausgetreten? Mich hat das sehr erinnert, auch wiederum an Hertha Müller tatsächlich, die auch so eine sehr bildreiche Sprache verwendet. Sie nennen ja auch in einem anderen Roman den Leichenschmaus, das Tränenbrot. Das sind ja alles rumäniendeutsche Ausdrücke auch. Oder Paraputsch fällt zum Beispiel. Eine Gruppe, eine Sippe ist in Ihrem Roman. Das sind so Einsprengsel. In Tarsien, in Ihrem Roman, sind das für Sie Wasserzeichen, um auch nochmal die Herkunft zu betonen? Oder sind das einfach starke, gute Worte, die Sie auch einem deutschen Publikum bekannt machen möchten?
Ja, Literatur ist natürlich auch immer Arbeit am Klang oder Sprache ist eine Arbeit am Klang. Und Rumänien und auch diese Gebiete in dem Roman, Siebenbürgen, Maramureș, das Banat, das sind ja Orte der Vielsprachigkeit. Und diese anderen Sprachen arbeiten an einem Text mit. Also die Beispiele, die Sie genannt haben, das sind zum Beispiel rumänische Sprichwörter. Das Alter hat schwere Kleidung, einfach ins Deutsche übersetzt. Und jede Sprache, die man spricht, hat ja eine Also da gibt es andere Metaphern, da gibt es eine andere Bildhaftigkeit, andere Sprichwörter. Und das eben mitzunehmen in die deutsche Sprache, dieser Vielklang der Sprachen und Bilder, das ist mir wichtig. Das sind wie so Keimzellen für den Text, ja, für die Poesie.
Und man muss sagen, das Ganze hat ja auch eine lange Tradition. Es gibt sehr, sehr viele Dichter, die aus gerade der Gegend kommen, aus der Sie auch kommen, nicht zuletzt so jemand wie Nikolaus Lenau, der große Dichter aus dem Banat, der auch im Roman kurz erwähnt wird und der so schöne Adjektive wie Schwermut matt erfunden hat. Für den Himmel, der übrigens jetzt hier gerade auch über uns eher schwermuthaft hängt. Ich dachte natürlich, warum ist das Buch auf Anhieb ein so großer Erfolg geworden? Man versucht das als Literaturkritiker ja immer zu ergründen und dann gibt es so einen schönen Satz, zum Beispiel über den Wald, in dem Lev arbeitet, dem er auch sehr verbunden ist. Und die Deutschen selbst haben ja auch eine große Liebe zum Wald. Und sie schreiben mal den fantastischen Satz, in den Wald gehen ist wie in die Kirche gehen. Sind wir Deutschen so ein bisschen religiös, wenn es um den Wald geht?
Ja, wahrscheinlich schon. Also das Waldkapitel, als Lev eben als Waldarbeiter einen Sommer lang arbeitet, das gehört auch zu meinen liebsten Kapiteln, weil ich das so gut nachvollziehen konnte, wie ihn der Wald aufnimmt und wie die Welt draußen mit einem Mal bedeutungslos wird. Und ich habe viel Zeit im Wald verbracht für dieses Kapitel, habe mit Försterinnen und Förstern gesprochen, mir auch den Wald ein Stück weit erarbeitet, weil man muss ja auch immer viel wissen für eine erzählte Welt und nicht nur aus dem Gefühl heraus, das für mich auch eins der großen Verbundenheit ist und Zugehörigkeit ja, zum Wald ist, arbeiten.
Iris Wolf im Gespräch mit Knut Kortzen auf der Literaturbühne der Leipziger Messe in der Glashalle, wo es ganz schön laut ist. Lichtungen heißt ihr Buch. Es ist bei Klett-Cotta erschienen und kostet 24 Euro.
Ja, der Lärm ist wirklich beachtlich. Es ist ja ein schöner Lärm, müssen wir sagen. Es ist ein Lärm ums Buch, der hier veranstaltet wird. Aber du hast mir gesagt, Judith, 88 Dezibel sind gemessen worden.
Haben mir die Kollegen von der Tontechnik erzählt. Also man redet dagegen einen ganz schönen Grundlärm an.
Und in diesem Messe-Lärm und Getümmel befand sich einer der großen Stars der französischen Literatur, der Soziologe Didier Eribon, auch hierzulande bekannt geworden durch sein Memoir Rückkehr nach Reims, seiner Autofiktion. Didier Eribon, 70 Jahre alt, las im Leipziger Schauspiel zusammen mit der ebenso berühmten Schauspielerin Sandra Hüller aus seinem neuen Buch. Und das heißt Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben. Und du, Judith, hast mit Didier Eribon auf der Literaturbühne sprechen können, hier vor großem Publikum, und du musstest konsekutiv übersetzen.
Genau, ich gleite dann immer so zwischen den Sprachen hin und her, zwischen Deutsch und Französisch und fasse Sachen zusammen oder übersetze direkt. Für den Mitschnitt, den wir jetzt hier in der Sendung haben, habe ich es dann mit einem netten Kollegen nochmal overvoiced.
Judith Heidkamp im Gespräch mit Didier Eribon.
Voilà, ravi de vous avoir ici. Soyez le bienvenu à Leipzig, Didier Eribon.
Merci beaucoup. Merci.
Ich freue mich sehr, Didier Eribon hier zu haben, Autor, Publizist, Schriftsteller, Philosoph und Soziologe, wahrscheinlich der meistgelesene französische Soziologe in Deutschland. Wir reden heute über sein neues Buch. Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben. Und es ist wieder 14 Jahre nach Rückkehr nach Reims, das Sie vielleicht kennen. Eine sehr persönliche Geschichte, die den Bogen aufmacht auf eine Frage der Gesellschaft. Wie die Gesellschaft umgeht mit Alter und mit Sterben. Es ist wieder toll übersetzt von Sonja Fink. Es ist gerade frisch erschienen beim Surkamp Verlag. Und ich finde es toll, dass wir darüber reden können. Mein Name ist Judith Heidkamp, ich bin Literaturredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und ich werde jetzt mit Ihnen und mit Didier Eribon durch diese beiden Sprachen surfen. Der Anstoß für das Buch waren, so erzählt Didier Eribon in seinem Buch, Nachrichten, die seine Mutter ihm auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hat, als sie erst einige kurze Zeit in einem Pflegeheim untergebracht war. Er kam nachts nach Hause und auf dem Anrufbeantworter war zu hören, Hilfe, ich werde hier misshandelt. Au secours, on me maltraite ici. Qu'est-ce que vous avez pensé au premier moment. Un choc, je suppose.
Quand ma mère était donc dans cette maison de retraite, elle me laissait des messages la nuit, des messages de désespoir. Et quand je les écoutais, peu à peu, je prenais conscience qu'elle émettait une protestation, mais que cette protestation...
Als meine Mutter also in diesem Pflegeheim war und mir nachts diese verzweifelten Nachrichten geschickt hat, wurde mir bewusst, dass es ein Protest war gegen ihre Lebensbedingungen im Heim. Und zwar ein sehr politischer Protest, aber mit nur einem einzigen Adressaten, mir. Sie hatte nicht das Recht auf eine öffentliche Äußerung. Und da habe ich mir gesagt, ich werde ihre Stimme öffentlich hörbar machen. Und nicht nur die Stimme meiner Mutter, sondern auch der anderen, die ihre körperliche Selbstbestimmung verloren haben und total abhängig sind in solchen alten Heimen.
Mais aussi des personnes âgées qui sont dans la même situation qu'elle était, c'est-à-dire personnes qui ont perdu leur autonomie physique et qui sont totalement dépendantes des conditions dans lesquelles elles se retrouvent dans une maison de retraite.
Erzählen Sie uns, was passiert war. Warum hat sie sich misshandelt gefühlt?
Ma mère s'est toujours sentie maltraitée dans toute sa vie. C'est une femme qui s'est mariée à 20 ans. Avec un homme qu'elle n'aimait pas, puis qu'elle s'est mise à détester, et elle a vécu pendant 55 ans avec un homme qu'elle détestait.
Meine Mutter hat sich ihr ganzes Leben misshandelt gefühlt. Sie hat mit 20 einen Mann geheiratet, den sie nicht liebte und später hasste, mit dem sie trotzdem 55 Jahre lang zusammengelebt hat. Vorher war sie Hausmädchen gewesen, später hat sie in der Fabrik gearbeitet unter sehr harten Bedingungen. Gesellschaftlich gesehen wurde meine Mutter immer schlecht behandelt. Sie gehörte zu der am schlechtesten behandelten oder meisten verachteten Klasse, der Arbeiterklasse.
La classe ouvrière la plus ignorée, la plus méprisée.
Und wenn wir von dieser Situation im Heim reden, was hat sie so wütend gemacht?
Mais elle s'est retrouvée dans la maison de retraite où elle avait perdu son autonomie physique. Elle ne pouvait plus marcher et elle me laissait des messages où elle me disait « On m'interdit de prendre une douche ».
Sie fand sich im Heim wieder, verlor ihre körperliche Autonomie, sie konnte nicht mehr laufen. Und dann sprach sie mir auf Band, die verbieten mir zu duschen. Und als ich entrüstet die Heimärztin anrief, übrigens eine freundliche Frau, sagte sie, nein, wir verbieten das nicht, aber um ihre Mutter zu heben und ins Bad zu bringen, brauche ich zwei Pfleger, zwei Männer. Dafür habe ich nicht genug Personal, das geht nur einmal die Woche. Das hat mich sehr aufgebracht. Wie ist es möglich, dass eine öffentliche Infrastruktur so unterfinanziert ist?
Comme cette maison de retraite soit tellement sous-financée qu'il n'y ait pas assez de personnel pour s'occuper des résidents dans la maison de retraite.
Est-ce que ça a une relation avec le secteur?
Hängt das mit dem öffentlichen Sektor zusammen? Es gab ja vorher 2022 einen Skandal in Frankreich wegen der Zustände in den privat geführten Heimen. Ist die Situation in den staatlichen Heimen gleich?
Dans les maisons publiques?
Dans les maisons de retraite du secteur privé, ce qui règne, c'est la loi la plus obscène du profit. Ce sont des gens qui veulent gagner de l'argent sur les personnes âgées, ce qu'ils appellent l'or gris. C'est d'une obscénité absolument insupportable. Comment, dans les maisons de retraite privées, les personnes âgées sont maltraitées?
In den alten Heimen der Privatwirtschaft regiert das obszöne Gesetz des Profits. Das sind Leute, die wollen graues Gold machen, so nennen sie es. Es ist absolut unerträglich und geht bis zur Unterernährung der Bewohner, um Profit zu schöpfen. Im staatlichen Sektor, und das kennen Sie auch in Deutschland, haben 40 Jahre neoliberale Agenda und Unterfinanzierung zur Zerschlagung der Allgemeinwohleinrichtungen geführt. In Frankreich die Schulen, das Gesundheitssystem, Krankenhäuser, Sport, Verkehr, alles wird zerstört. Mein Buch ist sehr persönlich, aber es geht auch um Politik. Wie kommen wir dahin, das nicht länger zu akzeptieren?
De démantèlement du service public. Et là, mon livre est très personnel, très intime, mais aussi il rejoint des questions extrêmement politiques. C'est pourquoi est-ce que nous acceptons ça? Et comment faire pour ne plus l'accepter et ne plus le supporter?
Ich schiebe noch eine Information ein, die ich selber recherchiert habe. Natürlich reden wir über die Situation in Frankreich, wenn es um solche Skandale geht. Aber Frankreich hat seinen Pflegesektor sehr, sehr früh privatisiert, früher als andere europäische Länder. was dazu geführt hat, dass französische Unternehmen jetzt ein großer Player sind auf dem europäischen Pflegemarkt. Es gibt eine Menge Altenheime, auch in Deutschland, die von französischen Unternehmen betrieben werden. Das Problem, dass wir alle immer älter werden und dass es zu wenig Pflegekräfte gibt, das haben wir sowieso strukturell in allen Ländern, in Frankreich, in Deutschland und in Europa.
Je viens de commencer que... Si comme moi, bien sûr, vous prenez le train en Allemagne, vous comprenez tout de suite ce qu'est le démantèlement du service public et ses conséquences.
Okay, wenn Sie in Deutschland den Zug nehmen, dann verstehen Sie sehr gut, was er sagen will, was das Dahinsterben des öffentlichen Sektors betrifft und was das für Effekte hat. Ja, ils comprennent très bien. Oui, mais ça veut dire que...
Das heißt also, dass die Verfahren, ob privat oder öffentlich, ziemlich ähnlich sind und die Situation ihrer Mutter also typisch war?
Il y a, que ce soit le secteur privé, le secteur public, il y a une sorte d'oubli des personnes âgées. Ces personnes sont invisibilisées.
Privat oder öffentlich, es läuft auf ein Vergessen der Alten hinaus. Sie werden unsichtbar gemacht in diesen Heimen und man kümmert sich nicht um sie. Aber das sollte nicht so sein, schon aus egoistischen Gründen. Jeder von uns wird alt sein eines Tages. Das Pflegeheim ist vielleicht die eigene Zukunft. Es gibt zwar Informationen und auch Romane dazu, nur ändert das derzeit nichts. Aber es muss sich etwas ändern.
Cela n'a pas de conséquence sur la place des personnes âgées dans notre société. Et c'est là qu'il faut changer les choses.
Pour vous, est-ce que ça a changé votre perspective?
Und für Sie, hat das den Blick auf Ihre eigene Zukunft als alter Mensch verändert?
Plus âgé.
Ça a changé mon présent, je dirais. Quand je suis au supermarché en train d'attendre à la caisse, s'il y a une personne âgée devant moi,
es hat meine Gegenwart verändert. Wenn im Supermarkt ein älterer Mensch an der Kasse lange braucht, um seine Kreditkarte herauszukramen, früher hat mich das genervt. Heute sage ich mir, diese Person kann sich nur eingeschränkt bewegen. Man muss ihr mit Freundlichkeit begegnen, denn eines Tages werde ich das sein. Und sie ist einfach ein Mensch im Alltag.
Déjà, cette personne-là est une personne humaine dans la vie quotidienne. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que il y a des gens, des spécialistes, des architectes, des urbanistes, des gériatres, médecins, qui réfléchissent sur les possibilités alternatives à la maison de retraite. Par exemple, construire une résidence pour les étudiants.
Und es gibt ja Architekten, Stadtplaner, Mediziner, die über Alternativen zu Altenheimen nachdenken. Zum Beispiel Wohnungen für Studierende in Häusern mit Menschen, die ihre körperliche Selbstbestimmung verloren haben. Die Studierenden zahlen keine Miete, verbringen dafür 2 Stunden am Tag mit den alten Nachbarn. Für sie könnte das alles verändern. Aber so etwas ist wieder eine Frage der Politik. Wenn kein Geld da ist, bleibt es Papier. Welche Partei nimmt es auf, damit sich endlich etwas verändert?
Mais s'il n'y a personne pour financer ces idées-là, elles restent lettre morte. Donc ici, il y a une question politique, c'est quel parti politique va s'emparer de ces questions pour enfin essayer de changer les choses.
Auch davon handelt dieses Buch, das wie immer bei Didier Eriban ein Buch, das ein soziologisches ist gleichzeitig und ein persönliches. Bis hin zur Philosophie wird diese Frage ausgeweitet, denn auch in der Philosophie, interessanter Aspekt fand ich, wird eigentlich immer mit Subjekten gerechnet, die potent sind und können und die Zukunft gestalten können. Was ist mit denen, die nur noch wenig oder keine Zukunft mehr haben? Es war, darauf würde ich gerne noch eingehen, ja auch eine zweite Rückkehr nach Reims. C'était un peu aussi un deuxième retour à Reims pour vous.
Es ist 14 Jahre her, dass Sie Rückkehr nach Reims geschrieben haben. Schauen Sie nach dieser zweiten Annäherung anders auf Ihre eigene familiäre Herkunft?
Changez votre regard sur vos origines familiales?
Non, pas tellement, parce que j'avais déjà évoqué, raconté et analysé tout ça dans Rückkehr nach Reims, mais c'est un autre aspect de cette histoire. Cette fois, c'est centré sur ma mère, sur la condition des femmes de la classe ouvrière
Nicht so sehr, weil ich diese Themen auch in Rückkehr nach Reims schon behandelt habe. Es ist ein anderer Aspekt dieser Geschichte. Diesmal steht meine Mutter im Mittelpunkt und mit ihr die Lebensbedingungen einer Frau der Arbeiterklasse. Es hat meine politische Analyse verändert. Ich versuche weiter zu verstehen, wie eine engagierte Frau, die Streiks mitgemacht hat, die in der Gewerkschaft war, die sich der Gewalt der Herrschenden entgegengestellt hat, wie meine Mutter, die sich isoliert und verachtet fühlte, anfangen konnte, die extreme Rechte zu wählen. Was suchte sie dort, das es anderswo nicht gab? Ich will verstehen, nicht es gut finden.
Et j'essaie de comprendre sans aimer évidemment pourquoi cette femme du peuple, cette femme ouvrière, cette femme engagée a pu devenir une électrice d'extrême droite.
Was ich vielleicht noch hinzufügen kann, sind die vielen literarischen Wege, die das nimmt. Es gibt ganz viele Referenzen, weil Literatur im Moment vielleicht am allerbesten in der Lage ist, die Situation von alten Menschen zu begreifen und zu schildern. Die Politik kann es ja offensichtlich noch nicht gut. Ich sage Ihnen danke, dass Sie hier waren. Und un grand merci pour le livre et pour être ici, Didier Reban.
Merci beaucoup. Merci.
Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben von Didier Reban ist übersetzt aus dem Französischen von Sonja Fink bei Surkamp erschienen für 25 Euro.
Und dann gibt's jetzt zum Schluss hier im Bayern 2 Büchermagazin von der Leipziger Buchmesse noch eine spontan auf dieser Messe entstandene Geschichte. Den Preis der Messe für Belletristik bekam ja die in Belgrad geborene, in Wien lebende Autorin Barbie Markovic für ihr Buch Mini-Horror. Ein Buch, das in vielerlei Hinsicht mit Comic-Elementen spielt, auch dass die beiden Helden Minnie und Mickey heißen, das verweist natürlich auf Walt Disney. Und sie bedankte sich für den Preis mit einer weiteren Mini-Geschichte, sozusagen Mini-Buchmessen-Horror. Die hören wir jetzt.
Minnie bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse und sie muss eine Rede halten. Minnie bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse, aber sie hat keine Rede geschrieben. Sie stellt in der Kantine etwas zusammen, aber das ist keine Rede. Was ist das, sagen die Leute. Es ist nicht lektoriert. Minnie liest etwas vom Handy ab. Alle schauen erwartungsvoll. Sie hoffen doch noch auf eine sehr gute Rede, die alle Probleme der Gegenwart lösen wird. Minnie verschluckt sich und stirbt auf der Bühne. Die Rede soll Armut und Krieg aus der Welt schaffen. Minnie liest vor und die Welt bleibt gleich. Das Publikum wendet sich von ihr ab. Minnie wird Folgendes vorgeworfen: Der Text ist nicht erhaben genug, der Text ist nicht mal auf Deutsch. Minnie will die Rede füllen, indem sie sich bedankt, aber ihr fallen keine Namen ein. Minnie vergisst ihren Freund Mickey, der alles lektoriert hat. Minnie vergisst den gesamten Residenzverlag. Sie sagt ganz peinlich: Danke, ihr wisst, wer ihr seid. Minnie vergisst ihre vielen Assistenten und Assistentinnen. Sie sagt: Ihr wisst, wer ihr seid. Minnies Rede ist ein schreckliches Debakel und sie wird sofort aus der Literatur rausgeworfen. Sie kann aber nichts anderes machen, sie hat keinerlei Fähigkeiten. Minnie wird eine schlechte Kellnerin, schon wieder. Minnie weint alleine im Backstage. Minnie muss den Preis zurückzahlen. Nachdem alle gegangen sind, ohne ihr die Hand zu schütteln, bleibt Minnie zurück. Sie muss nach der Messe aufräumen. Einige finden sie in der Ecke, in der sie sich von der Schande versteckt, und geben ihr eine Kopfnuss. Sie weint, sie wünscht sich, sie hätte nie einen Preis bekommen. Vielen Dank.
Das waren die Dankesworte von Barbie Markovic hier auf der Leipziger Buchmesse. Barbie Markovic, jetzt mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Roman Mini-Horror, ist bei Residenz erschienen für 24 Euro. Es gibt im Bayern 2 Podcast Lesungen eine Folge mit Barbie Markovic Roman Mini-Horror, gelesen von Xenia Thieling. Zu finden in der ARD Audiothek.
Genau. Ja, und Knut, das war jetzt auch deine erste Messe als Booktalker für den Bayerischen Rundfunk. Ihr habt literally gestartet. Wie warst du denn in der neuen Rolle?
Ja, als Bookfluencer fühle ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Wir versuchen ja mit unserem Kanal BR-Literally da auf TikTok etwas zu etablieren, was vielleicht im Moment noch nicht so stark bedient wird, nämlich neben den dort sehr populären Genres New Adult und Romantasy mal etwas anderes aufzuziehen. Da geht es um ernsthafte Gegenwartsliteratur, auch um Klassiker. Kurzum um Bücher, die uns, meine Kollegin Miriam Fendt und mich, interessieren. Und wir versuchen, das Publikum, was sich da tummelt auf TikTok, mit unseren Interessensgebieten anzusprechen. Mal sehen, ob es gelingt.
Und Miriam habe ich mitten im Buchmessegetümmel getroffen. Für sie war es ja die erste Buchmesse. Und natürlich wollte ich wissen, wie sie die digitale Welt, so als Digital Native, zusammenbringt mit dem Gewusel hier.
Es gefällt mir sehr, sehr gut, viele Leute zu sehen, die, also wo man spürt, dass da sehr, sehr viel Lesebegeisterung da ist. Aber gleichzeitig ist es auch sehr viel los. Also ich fühle mich schon auch in irgendeiner Weise überfordert von den vielen Eindrücken. Alles glänzt, alles irgendwie. Jeder möchte irgendwie Aufmerksamkeit. Und für mich als tendenziell eher introvertierte Person auch ein bisschen schwierig. Aber ich habe durchgehalten bis jetzt.
Gab es so Schlüsselmomente, die dir besonders gut gefallen haben hier auf der Buchmesse?
Besonders gut gefallen haben mir schon die Interviews, die wir hier auf der Messe geführt haben. Wir haben zum Beispiel Ole Liebel getroffen, Edith Löhle und Toxische Pommes, und die haben uns einfach ein tolles Feedback gegeben, genauso wie die Verlage, mit denen wir gesprochen haben. Die freuen sich alle total, dass wir jetzt mit Literally auf TikTok sind und da ein Stück weit für eine kritischere, unabhängige Stimme stehen und damit die Plattform tatsächlich als ein erstes Medium in die Richtung bereichern. Und da haben wir einfach sehr, sehr schöne, gute Gespräche geführt.
Und hast du für den Rest der Buchmesse noch was vor?
Jetzt kann ich einfach über die Messe gehen und es genießen, was sehr schön ist. Ich würde gerne noch ein paar Verlage abklopfen. Ich schaue mir immer auch gerne das Programm der unabhängigen Verlage an. Zum Beispiel habe ich mir auch ein Buch gekauft tatsächlich, wenn ich das sagen kann, über weiblichen Punk beim Ventilverlag. Stücke, die man halt sonst auch nicht in jedem Buchladen findet und die man dann hier mal in ihrer Gänze das Programm sehen kann. Das möchte ich jetzt noch kurz mitnehmen.
Unsere Kollegin Miriam Fendt, die zu sehen ist auf BookTok unter der Adresse br-literally. Das war's. Das war der letzte Divan in dieser Form und an diesem Sendeplatz auf Bayern 2. Ab 8. April finden Sie das Büchermagazin, wie es zukünftig heißen wird, immer montags um 14.05 Uhr und wie gewohnt natürlich im Podcast.
Und da im neuen Bayern 2 Kulturleben Büchermagazin, da hören wir uns dann auch wieder. Wir, das waren für Sie am Mikrofon hier von der Leipziger Buchmesse, Knut Kortzen und
Judith Heidkamp.